Du hörst Süß-Sauer, der China-Podcast. Die Jugend muss Bitterkeit essen. Das fordert Xi Jinping. Der Grund ist die hohe Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten. Warum deshalb Lebensläufe in U-Bahn-Stationen hängen, wieso Menschen zu Vollzeitkindern werden und weshalb sich Uni-Absolventen mit der historischen Figur Kung Yi-Ji vergleichen, das und noch ganz viel mehr erfährst du, wenn du jetzt weiterhörst. Wenn auch du nur Chinesisch verstanden hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu Süß-Sauer, der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt...
Hallo, ich bin Yang.
Ich meine, ich habe so ein bisschen verstanden, was du gesagt hast, aber für all diejenigen, die kein Chinesisch können, sag doch mal, was hast du denn gerade gesagt?
Was ich gesagt habe, das war die Überschrift von einer Jobbewerbungswerbung auf Plakate in Guangzhou U-Bahn. Also circa vor 3 Monaten hatte so ein junger Mann 1000 Yuan bezahlt, um so eine Plakate in Guangzhou U-Bahn zu haben. Und da hat er seine Plakate gehabt, um nach Job zu suchen.
Und ob das erfolgreich war, klären wir in dieser Podcast-Folge auf, denn wir sprechen heute über ein Thema, was nicht besonders schön ist, nämlich Jugendarbeitslosigkeit. Anhand dieses Themas können wir aber viel über die chinesische Kultur erfahren und was gerade vor allen Dingen die jungen Menschen zwischen 16 und 24 bewegt. Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist ja eine sehr ungewöhnliche Art und Weise, um einen Job zu suchen. Und wir wollen heute drüber sprechen, warum junge Menschen dazu gezwungen sind in China. Erst einmal halte ich aber fest, du hast diesmal keine Kommentierung meines schlechten Chinesisch gemacht. Das fand ich schon mal ganz gut.
Ich lerne gerade, mich zu verbessern und positiver im Leben unterwegs zu sein.
Sehr gut. Wenn wir jetzt in einem Jobgespräch wären, würde ich sagen, deine Soft Skills, sehr gut, dass du daran arbeitest. Aber wir sind ja nicht in einem Gespräch für einen neuen Job, sondern wollen uns dem Thema Jugendarbeitslosigkeit widmen. So, jetzt habe ich aber noch gar nicht gefragt, was das konkret bedeutet. Was heißt das denn eigentlich?
Also die Überschrift bedeutet, für uns ist nie einfach, entweder einen Job oder einen Partner zu finden.
Und das sieht nicht nur dieser junge Mann aus China so, sondern auch Xi Jinping. Der hat nämlich Jugendarbeitslosigkeit zur Top-Priorität ernannt. Und das heißt schon was. Was genau steckt dann dahinter? Warum ist das gerade ein Thema, das wirklich die gesamte Nation bewegt? Mitte 2023 lag die Quote von Menschen zwischen 26 und 24 Jahren ohne Arbeit bei sagenhaften 21%. Also 21% der jungen Menschen waren arbeitslos. Dann hat China kurz danach die Statistik nicht mehr veröffentlicht und im Dezember 2023 haben sie wieder angefangen, die Statistik zu veröffentlichen. Und seitdem geht die Zahl runter. Der aktuellste Stand im Juni 2024 sind 13%.
Die haben nochmal diese Kriterien angepasst, was als arbeitslos zählt.
Genau, also die Statistik so ein bisschen angepasst, trotzdem 13%, so lautet die offizielle Zahl. Was sind denn die Gründe dafür, dass so viele junge Menschen arbeitslos sind und was heißt das eigentlich? Also die Gründe sind eigentlich vielzählig und man merkt die natürlich auch zum Teil hier in Deutschland. Also die Wirtschaft hat sich dort nach der Corona-Pandemie noch nicht wirklich erholt. Es gibt gerade, was wir weltweit ja merken, eine Abschottung von Wirtschaftsmärkten, Zugängen zu Nationen, was natürlich auch für chinesische Firmen bedeutet, dass sie weniger ins Ausland verkaufen. Gleichzeitig ist es so, dass China ein Problem hat mit Immobilien. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass es da wirklich enorme Finanzierungslücken gibt, Baustellen nicht weitergebaut werden und die Leute nicht in ihre neue Wohnung einziehen können. Und auch die Binnennachfrage ist gesunken. Das heißt, Chinesinnen und Chinesen kaufen nicht mehr so viel. Und hinzu kommt noch, wenn das nicht alles schon reichen würde, dass auch die Investitionen aus dem Ausland eingebrochen sind. Also China steht wirklich vor Problemen in der Wirtschaft. Und das spiegelt sich natürlich wieder, dass halt junge Menschen, vor allen Dingen Menschen, die gerade aus der Uni kommen, keinen Job finden. Hinzu kommt, dass China gerade einen Rekord hat an Absolventinnen und Absolventen, die von der Uni kommen. Im Juni diesen Jahres waren das 11,8 Millionen Menschen, die von der Uni absolviert sind und jetzt natürlich in den Jobmarkt wollen. Das ist eine der höchsten Zahlen jemals. Letztes Jahr war das schon ähnlich so hoch. Warum ist das so hoch? Weil in der Pandemie viele einfach ihr Studium verlängert haben oder ihre Prüfung nicht machen konnten und jetzt halt noch mehr Menschen parallel auf den Arbeitsmarkt kommen. Und all das führt dazu, dass China jetzt an dieses Thema rangehen will. Wie nimmst du dann das Thema Arbeitslosigkeit wahr? Betrifft das Freunde von dir in China aktuell?
Als ich studiert habe, also 2011, ich war fertig mit meinem Bachelorstudium, da würde ich sagen, das war noch ganz gut mit dem Arbeitsmarkt. Und eigentlich 8, 10 Monate vor dem Abschluss haben die schon meisten Leute den Job gefunden, die einen Job suchen wollten. Aber dann gibt es viele Kommilitonen, die Master machen wollten oder sogar Kommilitonen, die PhD gemacht haben. Dann haben die gemerkt, weil die haben 2 bis 3 Mal diese Jobsuchewelle mitbekommen, die Kommilitonen, die gesucht haben. Und dann haben die natürlich mitbekommen, was für eine Bedingung die bekommen haben. Oder die haben selber auch Job gesucht und dann gesagt, nee, ich will PhD machen. Ein Kommilitone von mir, der hat dieses Jahr angefangen zu arbeiten. Der ist fertig mit seinem PhD geworden und der hat auch ziemlich bereut, weil PhD hat 4 Jahre gedauert und der hat vor 4 Jahren ein Job-Offer bekommen und fand das nicht gut genug oder hat gedacht, naja, wenn ich ein PhD habe, verdiene ich noch mehr. Aber dieses Jahr, ich weiß nicht, wie viel er jetzt verdient, aber der war relativ unzufrieden. Er sagt, wenn ich daran denke, wie viel Mühe die letzten 4 Jahre war und das hat sich für mich gar nicht gelohnt.
Diesen Frust kann man auch nachvollziehen, weil bisher hieß es in China ja immer, geh an eine gute Uni, mach dort einen sehr guten Abschluss. Wir haben auch mal in unserer Folge 11 über Gaokao und so gesprochen, also wie wichtig es ist, in der Uni gut zu sein und vorher auch in der Schule, weil das so ein vorgezeichneter Weg ist, dass ich dann auch, wenn ich eine gute Uni besucht habe, auch einen guten Job bekomme. Und dieses Versprechen ist heute nicht mehr da.
Und ich denke, das ist ja ein Versprechen, was alle gekauft haben. Also, wir haben in Deutschland studiert, das Studium kostet zwar nichts, aber das Leben in Deutschland kostet was. Nach so einem China-Standard, das war eher relativ teuer. Deswegen haben manche Kommilitonen gesagt, hey, nach meinem Studium hier hole ich das Geld in 1 oder 2 Jahren zurück. Man hat das immer sowas gesagt, um sich selber zu motivieren. Erstens, ich weiß nicht, ob man in 1 Jahr durch Gehalt in China das zurückbekommt für 3 Jahre in Deutschland Studium. Zweitens, selbst wenn man das Geld hat, wegen Inflation, das ist ja nicht wirklich so viel, selbst wenn die Summe viel klingt.
Genau, und jetzt stehen die chinesischen jungen Menschen und natürlich auch ihre Eltern vor diesem Problem Arbeitslosigkeit. Und das, ich habe es eben schon erwähnt, Xi Jinping hat gesagt, das hat eine hohe Priorität. Gleichzeitig hat er aber auch 2 andere Sätze gesagt, um mehr einzufordern von den jungen Menschen. Und ich zitiere das jetzt mal. Xi sagte, diese jungen Menschen sollten darüber nachdenken, körperliche Arbeit anzunehmen oder in ländlichen Gebiete zu ziehen. Und jetzt zitiere ich weiter, sie müssen lernen, Bitterkeit zu essen. Das scheint wohl, dieser letzte Satz, ein chinesisches Sprichwort zu sein. Was bedeutet das dann?
Also Bitterkeit essen, in China man sagt, chiku, das ist wörtlich Bitterkeit essen. Und man sagt auch, chi de ku, zhong ku, fang wei ren shang ren. Das heißt, du musst erstmal das Bitterste von Bitterkeit essen, um der Mensch über alle anderen Menschen zu werden. Das heißt, wenn du irgendwas im Leben schaffen willst, musst du erstmal vernünftig leiden. Das ist auch, was Xi Jinping persönlich sehr viel damit sich identifiziert, weil der war lange auf ländlicher Regierung und der sagt auch, die jungen Leute, die müssen nicht nur Bitterkeit essen, sondern der sagt, die jungen Leute müssen selber Bitterkeit suchen und Bitterkeit essen.
In Deutschland würde man vielleicht sowas sagen wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also man muss, wenn man lernt, vielleicht seinen ersten Job hat, erstmal auch Drecksarbeit machen. damit man lernt, wie man die Arbeit dann richtig macht. Das ist natürlich eine krasse Aussage. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ein deutscher Bundeskanzler sowas sagen könnte und es nicht massiv Kritik geben würde.
Aber na, das ist mal diese Ideologie zwischen China und Deutschland. In Deutschland, man darf sowas nicht sagen, aber in China, der hat auch mal gesagt, zum Beispiel in westlichen Ländern, die gute, hohe Sozialleistung hat dazu geführt, dass zahlreiche faule Leute dort leben. Und China mag sowas nicht. China besteht darauf, wir machen keinen großen Appetit, wir machen kein leeres Versprechen.
Okay, also so ein bisschen wie die fetten Jahre sind vorbei. Jetzt hat man sich genug, jetzt ist man vielleicht träge geworden oder so, jetzt muss man wieder ran. Übrigens, es ist ja, wenn man auf Ostdeutschland guckt, in der DDR gab es sowas ja auch, dass man aufs Land musste und da zu arbeiten. Also ich kenne die Geschichte auch von meinen Eltern, dass die auch auf dem Land mit ernten mussten zum Beispiel. Also das war gar nicht so unüblich in der DDR zumindest.
Also in der 60er gab es in China das auch, das hieß Shangshan-Xiaxiang, auf die Berge, aufs Land.
Genau, also eigentlich nichts Neues in der Tradition von China, kommt jetzt wieder zurück und soll ja auch nochmal klarer machen, okay, ihr habt jetzt vielleicht studiert, aber bitte nicht nur im Büro sitzen, es gibt auch andere Jobs, die wichtig sind und wir wollen auch gleich drüber sprechen, was das bedeutet, auf dem Land zu arbeiten und warum das vielleicht für junge Menschen nicht so attraktiv ist. Gleichzeitig gibt es nicht nur Xi, der Kritik an dieser Generation äußert, sondern auch Recruiter. Es gibt so verschiedene Jobmessen in China und Recruiter sagen, dass die Absolventinnen und Absolventen zu hohe Ansprüche haben und auch hier zitiere ich, zu verwestlicht sind. Du hast das ja gerade angedeutet. Was meinen die denn damit? Was sind zu hohe Ansprüche in China?
Ich denke, hohe Ansprüche heißen, die fangen jetzt an zu verlangen, ich will Work-Life-Balance haben. Ich glaube, 8 Stunden arbeiten, das klingt in ein HR-Ohr zu viel, wenn die sagen, ich will nur 8 Stunden pro Tag arbeiten. Die mögen sowas nicht hören. Oder ich will nach dem Feierabend nicht mit meinem Chef zusammen ins Restaurant gehen. Ich will im Restaurant nicht Alkohol trinken, nur weil mein Chef sagt, du machst jetzt eine Runde. Na, sowas. Ich will nicht die Kinder meines Chefs abholen.
Ja, das klingt in deutschen Ohren sehr ungewöhnlich. Wir können ja hier auch noch mal kurz erwähnen, es gibt ja diese, ich sag mal, Arbeitsanspruch Jiujiu Liu 996, heißt von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends arbeiten, 6 Tage die Woche. Das war ja lange ein Standard dort und wurde so eingefordert, damit man wirklich alles gibt, damit die Wirtschaft vorankommt und damit man auch, ja, wie wir das vorhin schon gesagt haben, nicht zu sehr sich das gemütlich macht. Ist das immer noch so? Ist das gemeint mit die Absolventinnen und Absolventen haben zu hohe Ansprüche, dass sie nicht mehr 996 machen wollen?
Ich denke schon, dass man das nicht machen will. Aber langsam ist das auch schwierig oder das war immer schwierig, das nicht zu machen. Weil zum Beispiel, ich habe auch gelesen, in China wegen Evergrande und sowas.
Die Immobilienfirma, die ja 300 Milliarden Dollar Schulden hatte.
Genau, und PwC hat in China diese Wirtschaftsdinge-Beratung für diese Firma gemacht. Und da haben die massiv Probleme. Das betrifft viele Beratungsfirmen. Und jetzt müssen die Mitarbeiter sogar Zwangsurlaub oder Bildungsurlaub nehmen, währenddessen die arbeiten. Das ist nicht ideal, aber niemand will den Job verlieren. Deswegen, okay. Man macht Kompromisse.
Okay.
Ja, deswegen, ich gehe davon aus, wenn man schon über Zwangsurlaub redet, dass man trotzdem arbeitet, dann 996 ist kein Thema.
Ja, okay. Und dann hast du noch vorher was gesagt, bevor wir die Sendung aufgenommen haben, zum Thema Ling Ling Hou.
Genau. Auf der anderen Seite, man sagt Ling Ling Hou, Zheng Dun Zhi Chang. Das heißt, die Gen Z-Leute erteilen Lektionen auf Arbeit. Das heißt, na, wenn komische Anforderungen vom Arbeitgeber kommen, die jungen Arbeitskräfte, die sagen nein.
Und das ist eher ungewöhnlich für chinesische Arbeitsmoral oder Arbeitseinstellungen, korrekt?
Genau, weil die Leute, die in 80er geboren wurden, die sind eher so die fleißige, die lautlose Arbeitskräfte. Aber ob diese Gen Z Arbeitskräfte erteilen Lektion stimmt, das weiß ich nicht. Weil ich habe auch viele Artikel drüber gelesen, das war eher so eine Art Show von Internetkultur, dass man sowas ausdenkt. Weil, ja, es gibt solche Leute. Natürlich, es gibt mehr Gen Z Leute, die gegen solche Anforderungen kämpfen, weil die jung sind. Wenn man jung ist, man hat einfach mehr Edges. Man hat einfach mehr Mut, um sowas zu sagen. Das passiert natürlich mehr als für Leute in der 30er. Aber auf der anderen Seite, ich lese auch Artikel und meinte, das stimmt nicht so überall. Man sagte, 00后, Gen Z-Leute erteilen Lektionen auf Arbeit, aber die müssen erstmal auf Arbeit sein. Die Wahrheit ist, die Gen Z-Leute kommen gar nicht auf Arbeit. Die treten gar nicht auf Arbeitsmarkt ein.
Genau, weil sie keinen Job finden.
Oder keinen Job finden, die mögen, oder die wollen keinen Job finden. Die wollen lieber zu Hause bleiben als Vollzeitkinder.
Genau, kommen wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen. Das ist ja auch eine, ich sag mal, Jobbeschreibung, Vollzeitkind, erklären wir gleich, was das ist. Sind ja ähnliche Phänomene wie in Deutschland, ne? Da gibt's ja auch diesen Generationsclash. Wir haben jetzt so drei Generationen, sage ich mal, im Arbeitsmarkt. Die Babyboomer, dann so meine Generation 40, so Mitte 30 bis Ende 40-Jährige und dann die sehr Jungen, die nochmal ganz andere Anforderungen an die Arbeit reinbringen. Homeoffice, sei es 4-Tage-Woche, lass mal alles vielleicht ein bisschen entspannter machen. Das sind alles Klischees. Aber man merkt ja auch, in China gibt es diese Phänomene. Und wenn ich noch eins hinzufügen darf, wir haben auch einmal in einer Wörter des Jahres-Folge über Flachliegen gesprochen. Das ist ja auch ein Phänomen, in dem man einfach so erschöpft ist von der Arbeit, dass man auf Arbeit einfach den Kopf einzieht und sich jetzt nicht unbedingt freiwillig meldet für Aufgaben und guckt, dass man so unter der Deckung durch den Tag kommt und möglichst wenig macht, aber irgendwie auch nicht negativ auffällt. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über Arbeit in China, dann hört doch auch mal in unsere 10. Folge ran. Da haben wir darüber gesprochen. In der Beschreibung für diese Folge findet ihr auch noch mal die Links dazu. So, jetzt haben wir mal drauf geguckt, wie sieht's gerade aus im Arbeitsmarkt in China? Was sind so die Generationskonflikte und Phänomene? Jetzt wollen wir mal schauen, wir haben schon drüber gesprochen, dass es Anforderungen gibt von Seiten der Partei und auch von Recruitern. Wie gehen dann eigentlich die Absolventinnen und Absolventen und Arbeitslosen damit um, dass sie arbeitslos sind? Und da habe ich gelesen, dass diese Probleme, die damit kommen, dass es einen hohen Anteil an arbeitslosen Akademikerinnen und Akademikern gibt, das führt natürlich zu Frust. Und die vergleichen sich jetzt selber in Social Media mit Kung Yiji. Wer ist das denn eigentlich?
Kung Yiji ist so eine Figur von einem Roman. Also der Autor Lu Xun ist ja, kann man sagen, der absolute bekannteste Schriftsteller Chinas. Also ich denke, wir alle haben vielleicht mehr als 10 Artikel von ihm in chinesische Kurse gelernt. Und Kong Yiji war eins davon. Habe auch gelesen, ist wohl seine Lieblingsfigur. Und das ist so jemand, der in der Kneipe am Stehen Alkohol trinkt, aber Langärmel-Shirt trägt. Weil das ist so ein Ding in der Kneipe damals, sagen wir mal vor 100 Jahren. Die Leute, die am Stehen trinken, die sind eher die armen Leute. Und die sind die Leute, die physisch anstrengende Arbeit machen. Und entsprechend trinken die am Stehen und tragen die kurze Ärmel-Shirt. Und Kong Yiji war der Einzige, der Langärmel-Shirt trägt, aber am Stehen trinkt. Das heißt, der ist irgendwie ausgebildet, hat aber kein Geld.
Also als Staatsbeamter für den Kaiser ausgebildet, redet wohl auch so sehr hochtrabend, so dass die Leute das gar nicht so richtig verstehen, habe ich gelesen, was er sagt. Und er sieht aber sehr ärmlich aus oder verhält sich eher ärmlich dann in der Kneipe.
Genau, so ein Stück, was sehr gut in meiner Erinnerung bleibt, ist der Autor, der hat dort gearbeitet als Kellner und der hat so diese Speisen serviert und der fragt, hey, diese Speise, Hui Xiang Dou, weißt du, das Wort Hui hat 4 Möglichkeiten, man hat 4 Möglichkeiten, das Wort zu schreiben. Das ist so wie, ich komme zu dir und sage, hier ist dein Erbsen. Und du sagst, weißt du, Erbsen kann man auf vier unterschiedliche Art und Weise schreiben.
Ja.
Und das ist nur ein Erbsen, was 50 Cent kostet. Und dann denkst du, oh, ich habe keinen Bock. Ich verdiene Mindestlohn und muss dich noch bespaßen.
Ja. Aber was heißt dann jetzt konkret dieser Vergleich von arbeitslosen Akademikerinnen und Akademikern mit Kung E.G.? Heißt das, so habe ich es verstanden, dass sie, also Kung E.G. ist arbeitslos und verhungert lieber, als dass er eine einfache Tätigkeit annimmt. Ist das so gemeint? Also ich bin so gut ausgebildet und jetzt will ich nicht irgendeinen Job machen, sondern werde so lange warten, bis ich dann diesen Job kriege, der für mich passend ist. Soll das so eine Metapher sein?
Also man vergleicht sich mit Kung E.G., weil man sich wie er identifiziert. Also ich als Hochschulabsolvente, mein Hochschulabschluss ist mein Langärmel-Shirt. Weil Kung E.G., der denkt, der steht mit dieser armen Arbeitskraft zusammen, der fühlt sich aber besser. Ah, und so okay. Sind die Hochschulabsolventen, die fühlen sich gut gebildet. Die fühlen sich zu gut gebildet, um in einem Restaurant zu arbeiten. Aber die sind nicht wirklich gut gebildet genug, um einen sehr guten Bürojob zu bekommen. Das ist, es gibt so eine Spalte zwischen Vorstellung, zwischen Selbstwahrnehmung und die Realität. Und deswegen, man sagt, die langjährige Studium und Schulzeit ist ja mein Langärmel-Shirt geworden. Das ist eine Art von Belastung, eine Art von Einschränkung.
Okay, muss ich nochmal nachwirken lassen, was das jetzt, wie ich mit dieser Metapher umgehe. Ihr könnt das ja mal nachlesen. Kung E.G., ein sehr bekanntes Kurzgeschichte vom Autor Lu Xun.
Lu Xun.
Lu Xun.
Lu Xun.
Lu Xun. Ja. So siehst du, jetzt kannst du dich einmal über mein Chinesisch lustig machen, haben es zumindest auch in dieser Folge wieder eingebaut. Also lest da gerne mal rein, klingt auf jeden Fall spannend und ist gerade so ein bisschen Social-Media-Phänomen, weil darüber diese junge Generation sich ja echauffiert, dass es ihnen so geht wie dieser Figur.
Genau, ne? Es gibt auch zahlreiche Artikel über diese Kung E.G.-Literatur oder Kung E.G.-Phänomen und da ist ja dahinter, man macht sich viel lustig über diese Phänomen. Man sagt, ich bin so eine Kung E.G. oder sowas, man macht sich lustig, aber dahinter steckt ein Frust, steckt Sorge und wie man damit umgeht. Man will nicht mehr Kung E.G. sein. Man will die Leute werden, die in Kabine sitzen und Langärmel-Shirt tragen und warme Alkohol trinken. Deswegen, man sagt, ich will aufs Land zurückgehen. Ich will Shang'an. Das ist ein Phänomen, was in Jugendliche oder junge Leute ganz weit verbreitet ist.
Heißt aber nicht, sie wollen in den ländlichen Raum gehen, sondern sie wollen auf das Festland zurück.
Genau.
Und wo kommen sie denn?
Die waren im bitteren Meer und ist fast ertrunken vom bitterem Wasser, sozusagen.
Ah, und sie wollen sozusagen als rettende Ufer zurück.
Genau, wo man gerade sehr leidet. Und dann will man Shang'an.
Genau, was heißt das denn eigentlich? Also gibt es auch ein Pendant dazu? Ich will ins Meer gehen?
Es gibt ja so eine Pendant, das nutzt man vor, sag ich mal, 30, 40 Jahren, da sagt man ins Meer gehen, Xiahai. Ins Meer gehen, dieses Meer ist nicht mehr oder dieses Meer war nicht bittere Meer, sondern ein Meer, was unvorhersehbar ist. Weil die waren eher die Leute, die einen Festjob hatten und jetzt gehen die in die freie Wirtschaft. Die werden eigenständig. Damals, als China die Wirtschaftssprung kam, es gab einfach so viel Chance, dass man sagt, hey, ich will nicht fest in meinem Büroplatz sitzen oder mein Job ist so schlecht bezahlt. Ich kann viel mehr verdienen, wenn ich eigenständig werde.
Das sind dann diese Karrieren von Jack Ma zum Beispiel, der Alibaba gegründet hat oder der WeChat-Gründer oder jetzt die ganzen Autofirmen, die es gibt aus China. Das sind so diese Geschichten von damals. Meinst du das?
Genau. Also deswegen in der 90er, in der 80er, es gab so eine Slam, man sagt, die Leute, die Rakete entwickelt, ist nicht besser als die Leute, die Eier verkaufen. Und die Leute, die eine OP-Messer in der Hand haben, die sind schlechter als die Leute, die eine Barberschere in der Hand haben.
Okay.
Das heißt, solche guten, feste Job, öffentliche Dienst, das war nicht so gut angesehen in der 80er, 90er, weil man einfach in der Freiwirtschaft mehr Chance hatte.
Und mehr verdienen konnte wahrscheinlich auch.
Ja, das ist so wie mit Wirtschaftszyklus zu tun. Ne? Und heutzutage, die Chance ist ja weniger geworden. Jetzt ist ja, Wirtschaft ist ja kälter geworden. Man will wieder was Sicheres, was Festes. Deswegen, man will zurück aufs Land. Man will Shang'an, nämlich öffentlicher Dienst, Beamte.
Also sehr spannend, wie man jetzt anhand dieser Beispiele schon sieht, wie bildhaft die chinesische Sprache ist. Und auch super, dass du das immer übersetzt hast. In Deutschland würde man, glaube ich, wenn man so über Jugendarbeitslosigkeit spricht, keine literarische Figur aus der deutschen Literatur nehmen und sagen, ach, ich fühle mich wie der Werther von Goethe oder sowas. Sowas wird hier keiner benutzen. Deswegen ist das so spannend, auch diese Bilder an Land gehen und ins Wasser gehen. Jetzt wollen wir mal drüber schauen, nachdem wir geguckt haben, so ein bisschen auf Sprache. Welche Maßnahmen gibt es denn jetzt gegen die Jugendarbeitslosigkeit? Ein Beispiel dafür ist, und das kennt man aus so kommunistischen Ländern, der Staat schafft Jobs. Es war so, im letzten Jahr hat die chinesische Regierung 200.000 staatliche Jobs ausgeschrieben und darauf kam sage und schreibe 7,7 Millionen Menschen, die sich darauf beworben haben. Also eine unfassbare Anzahl. In Deutschland haben wir ja eher das Problem, dass wir gar keine Stellen besetzen können, weil uns Fachkräfte fehlen. Da ist es komplett umgekehrt. Warum sind dann staatliche Jobs jetzt wieder so attraktiv? Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet gerade.
Genau, erstens, das ist sicher. Das ist so wie in Deutschland, man sagt auch, öffentlicher Dienst, das ist sicher. Es gibt Tarifanpassungen, ne? Es gibt Gehaltserhöhungen, automatisch. Das ist ja, gibt's immer, gibt's auch in China. In China, man sagt nicht Beamte oder öffentlicher Dienst, man sagt Tizhi, nee, im System. Und das ist so eine kompakte Definition. Ich verstehe das bis heute immer noch nicht ganz. Was heißt denn Tizhi, nee? Es gibt ja unterschiedliche Art von Anstellung. Also es gibt ja Verwaltungsanstellung, es gibt ja dann städtliche Institutionsanstellung, dann es gibt ja Unternehmensanstellung. Und Unternehmensanstellung, das ist ja am niedrigsten in der Kette. Das heißt, du bist CKW in der Freiwirtschaft. Das will man nicht.
Das sind so staatliche Unternehmen dann, richtig?
Das könnte in staatliche Unternehmen sein, aber du bist Angestellte. Das heißt, du kriegst einen Arbeitsvertrag. Weil als Verwaltungsanstellung, als Beamter, du hast keinen Freiwirtschaftsvertrag. Das ist ja anders in China. Also ist ja schwierig hier zu erklären. Aber man braucht nur Wissen im System. Das ist ja gut. Und warum ist es gut? Erstens, das Gehalt selber ist ja nicht wirklich hoch. Aber das verstehst du auch. Es gibt ja zahlreiche Zuzahlungen. Ne?
Es gibt, das verstehe selbst ich, ja.
Es gibt ja, weil in Deutschland gibt es ja Urlaubsgeld, es gibt ja Feriengeld oder es gibt ja Weihnachtsgeld. Und in China gibt es ja Telekommunikationszuschuss, Benzinzuschuss, Essenszuschuss, heißes Wetterzuschuss, Verkehrszuschuss. Ne? Und am Fest kriegt man auch Geschenke, Gutscheine oder Öl oder Mehl oder sowas, gefrorener Fisch.
Okay.
Du kriegst einfach kleine Dinge, was du selber nicht mehr kaufen musst. Und ja. Man findet das toll.
Ja, finde ich auch. Heißes Wetterzuschuss könnte ich auch gebrauchen. Ja.
Genau. Und zweitens, Sozialpflege, weil in Deutschland, man zahlt doch, wie heißt das, Sozialversicherung. Und in China, es gibt vier Kategorien. Die Firmen können sagen, ich zahle die mindesten Anteil, nämlich 40%. Ich kann auch sagen, ich zahle 60% oder ich zahle 80% oder ich zahle 100%. Wenn du im System arbeitest, deine Sozialversicherung wird voll belegt. Das heißt, du kriegst die beste Leistung. Und na, das ist ja entscheidend, wenn du alt wirst, wenn du Rente bist, ne? Oder du kriegst ja diese Essenszuschuss, du kriegst schon diesen Zuschuss, aber im System, man hat immer eigene Kantine, die sehr stark bezuschusst ist. Du zahlst ein Drittel so viel wie in eine freie Wirtschaftskantine. Das ist so wie, du hast auf Arbeit eine Kantine und dann, du kennst sowas auch für deine Mitarbeiter, es gibt ja vielleicht 15% Rabatt.
Genau, genau, ja.
Aber im System, die Kantine ist so, was du zahlst, deckt nicht mal die Kosten ab. Du zahlst vielleicht 1 Euro für eine Mahlzeit und du kannst 4 Speisen nehmen. Das ist einfach, du hast viel weniger Ausgabe. Also das klingt so kleinteilig, aber das macht das attraktiv.
Genau, Kleinvieh macht auch Mist, so klingt das. Und ich habe, also es gibt viele Vorzüge, haben wir gerade gehört, warum man da hin sollte, vor allen Dingen der sichere Job und sicheres Einkommen. Ich habe auch gelesen, die Bewerbung für diese Plätze oder für diese Arbeitsplätze ist ein Multiple-Choice-Test zur Partei und zu Xi Jinpings Gedanken. Und man muss auch ein Essay schreiben, ich glaube in 120 Minuten. Und die Tests, so wie sie heute sind, gehen wohl zurück oder lassen sich von der Art und Weise zurückverfolgen bis zu dem kaiserlichen Prüfungssystem für Beamte aus dem 6. Jahrhundert. Natürlich wurde das über die Jahrtausende reformiert, aber es ist so in einer sehr langen Tradition. So habe ich das rausgelesen.
Ja, das ist so wie ein bisschen wie in der Ming-Dynastie. Damals hat der Kaiser gesagt, hey, ich will Baguen machen als Test. Das ist so eine Art von Artikel. Man schreibt das nach dieser Struktur. Und da ist der fest und so. Und das ist bis heute für so Prüfungen, um Beamter zu werden. Also in China, man muss Prüfung ablegen. Es gibt 2 Arten von Prüfung. Einmal Xingce, einmal Shenlun. Und das ist diese Standardprüfung. Und Xingce ist so eine Art deine Fähigkeit in der Verwaltung. Und Shenlun ist deine Fähigkeit, um dich auszudrücken. Das heißt, in Xingce, es gibt ja...
Da sind wir auch wieder bei Kung Yi Ji, oder? Mit dem Ausdrücken.
Genau.
Die Wörter, die ich kenne.
Genau, also Xingce ist ja 5 Teile. Das ist ja Verstehen und Ausdrücken und dann Zahl und dann Logik und dann Analysieren und Common Sense. Das ist ja eine
Allgemeinbildung.
Genau. Und dann gibt es ja Shenlun. Das ist ja, wie du liest, wie du verstehst, wie du Dinge, wie du Probleme löst, wie du Fragen stellst. Das ist so wie Art, du schreibst Artikel oder sowas. Ist ja sehr zäh, darüber zu reden.
Ich persönlich muss sagen, ich wäre da raus. Ich würde das nicht schaffen. In Bewerbungsgesprächen sitze ich immer nur da und gucke freundlich. Und das hoffe ich, ist dann mein Eintritt in das neue Unternehmen.
Genau, also man kann das als Deutscher gar nicht verstehen. Weil wenn man in Deutschland über Bewerbung redet, wie soll man sich bewerben? Du sollst treu zu dir bleiben. Du sollst einfach entspannt sein und du sein.
Genau, ja. Und sich ein bisschen aufs Unternehmen vorbereiten, damit man die richtigen Fragen stellt. Aber da kommt ja keine, also... Ich habe ja auch schon viele Bewerbungsgespräche auf der anderen Seite begleitet, wenn Menschen eingestellt wurden. Ich mache da ja keinen Wissenstest und frage irgendwas ab. Also mir geht es ja darum, kann man eine Aufgabe lösen oder so. Das ist ein Praxisbeispiel aus der Arbeit. Aber ich mache ja jetzt keinen Wissenstest. Wer war der Kaiser im 11. Jahrhundert oder sowas?
Du hast in China, wenn du Beamter werden willst, es gibt auch ein Interview. Aber du musst erstmal die 2 Prüfungen bestehen. Und beim Interview, dann kannst du nicht... du sein, sondern du sollst so sein, wie eine Rolle für Beamte sein soll. Okay. Und wenn du das auch sehr glücklich bestanden hast, dann Glückwunsch, jetzt wirst du nur politisch überprüft, ob du politisch sauber, treu bist und ob du deine 3 Generationen Verwandte in Ordnung sind. Es ist ein komplexer Ablauf. Ja. Und danach, wenn du das auch bestehst,
dann habe ich den Job?
Nee, es gibt noch eine physische Untersuchung. Also du musst gesund sein. Zum Beispiel, du darfst eben nicht so ganz kurzsichtig sein oder sowas.
Okay, also im Vergleich für einen Deutschen klingt das extrem aufwendig, als wenn man jetzt, ich weiß nicht, zum Bundesnachrichtendienst will oder so. Ich glaube, da gibt es auch so ganz viele Aufnahmeprüfungen oder Bundeskriminalamt oder Landeskriminalämter, was es da gibt. Oder wenn man zur Polizei will, gibt es ja auch so verschiedene Tests. Aber wenn man, ich sag mal jetzt, in Anführungsstrichen normaler Beamter werden möchte, also Sachbearbeitung macht, dann hat man ja hier nicht diese ganzen Tests. Also ist schon sehr viele Hürden, um an begehrte Jobs ja auch zu kommen.
Aber das ist eine Tauglichkeitsprüfung. Ja. Also in Deutschland macht man das auch. Bei DB macht man das auch. Genau. Und trotzdem ist das so attraktiv. Also das ist ja je nach Region, aber manche Regionen, solche Beamtestelle, die sind sehr, sehr beliebt. Zum Beispiel in Jiangsu Provinz, man sagt, Jiangsu shi 中国的 Jiangsu, Jiangsu Provinz gehört nicht zu Jiangsu Einwohner, sondern gehört zu alle aus China, weil die Beamtenstelle einfach so attraktiv ist. Alle wollen dahin. Okay. Es gibt solche und solche. Es gibt Leute, die ambitioniert sind, die sagen, ich will zur besten Stelle gehen. Deswegen, die bewerben sich da, wo am meisten Konkurrenz ist, auch mit besten Vergütung. Manche sagen, ich will nur im System sein. Dann bewerben sie sich nach Tibet oder so, na, da vielleicht weniger Konkurrenz ist.
Lass uns mal drauf sprechen, in die Provinz zu gehen. Also das hat ja Xi auch gesagt, dass die Leute auch aufs Land gehen sollen. Warum ist das dann so unattraktiv für junge Menschen aus der Stadt? Ist jetzt egal, ob das Shanghai, Peking, Guangzhou, wo auch immer ist, oder Shenzhen. Warum ist es für die so unattraktiv, aufs Land zu gehen? Und was heißt Land eigentlich?
Land ist ja wirklich wahrscheinlich Dörfer. Nicht unbedingt sehr weit weg, aber Dörfer. Warum ist das so unattraktiv? Ich kann so verstehen, in Deutschland gibt es viele Leute, die auf Dörfer wohnen, die arbeiten aber in der Stadt. Aber in China, wenn man selber schon in den Städten wohnt, dann arbeitet man auf den Dörfern. Das heißt, du hast höhere eine Lebensunterhaltung und verdient wahrscheinlich weniger Geld auf Dörfer. Das ist schon eine Aufstellung, was nicht viele Leute gefällt. Und dann, die Dörfer, die sind alle so eine kleine Welt, kleine Gesellschaft. Du wirst da nie integrieren, weil dein Wurzel nicht da ist. Also wenn die Leute Probleme haben, die gehen nicht zu Dorfleiter, sondern die versuchen über eigene Netzwerk das zu lösen. Und solche Leute, du kannst die nicht wirklich verwalten. Arbeit ist schwierig. Und dann gibt's einfach so die Regelung von oben, was nicht auf Land funktioniert. Weil zum Beispiel, wenn du sagst, ihr dürft kein Getreide verbrennen, ihr dürft keine trockene Toilette nutzen, aber ohne Lösung, die für die Dörfler wirken, das wird nie funktionieren. Mhm. Und Arbeitsbedingungen ist einfach unattraktiv. Zum Beispiel meine Großeltern, die haben immer noch keine Abwasserleitung. Du nutzt trockene Klo. Und als ein Mensch, was in der Stadt aufgewachsen ist, du kommst damit nicht klar.
Also kann man sagen, unattraktiv, weil einerseits Löhne sind niedriger, zweitens der Lebensstil ist nicht ganz so modern, wie du es beschreibst, und das dritte wäre dann auch, dass vielleicht ich in der Gemeinschaft, sei es jetzt Dorf, Kleinstadt, was auch immer, nicht so akzeptiert werde. Beispielsweise, ich bin eine Frau, Ende 20, Single, dann hat das ja schon mal wieder, werden da ja gesagt, warum ist sie noch Single oder sowas. Also
sowas, ne? Okay. Wenn die Leute denken, du bist nur ein Mädchen, das macht deine Arbeit auch schwieriger.
Und sicherlich kommt da auch rein, ich habe meine Freunde in der Stadt und nicht in der Provinz, wo ich jetzt bin. Und vielleicht möchte ich ja einen Partner oder eine Partnerin finden, was ja, haben wir auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, in der Provinz schwieriger ist als in der Stadt zum Beispiel, obwohl es gerade überall in China schwierig ist, Partner oder Partnerin zu finden. Okay, jetzt haben wir verstanden, warum es die Provinz in China unattraktiv ist zu arbeiten, obwohl es sehr schöne Landschaften sind. Wir haben das ja auch schon zum Teil gesehen. Aber ist ja so, ich komme aus Rostock und da sagt man ja auch, arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ja, aber im Winter kann ich nicht in die Ostsee gehen und dann ist es auch grau und regnet 6 Monate durch irgendwie. Also nicht immer ist da, wo es im Sommer schön ist, dann auch im Winter schön. Und wenn ich da arbeiten muss, fehlt mir vielleicht auch so ein bisschen was. Okay, dann haben wir, eingangs hast du ja schon von Xiang Yaohan gesprochen. Der junge Mann, der in der U-Bahn in Guangzhou seinen Lebenslauf und sein Profilbild aufgehängt hat als Plakat. und dort 5 Tage Werbung für sich gemacht hat. Ist ja eine ungewöhnliche Art und Weise. Ich habe gelesen, das hat 1.000 RMB gekostet, also ungefähr 128 Euro für 5 Tage Werbung. Finde ich, ist jetzt ein sehr fairer Preis, ehrlich gesagt. Das war wohl auch in einer Station, U-Bahn-Station in einem Business District, also wo viele Geschäftsleute langgehen. Ist das ein Trend, der sich gerade durchsetzt, oder hatte der einfach eine clevere Idee?
Es gibt schon Leute, die das machen. Aber apropos kleines Update, ich habe über ihn gelesen, 3 Monate später hat er immer noch keinen Job.
Okay. Aber ich habe gelesen, mehr als 30 Firmen haben sich bei ihm gemeldet.
Ja,
zumindest das schon mal.
Das habe ich auch gelesen. Das ist schon eine clevere Idee und total Gen Z-Lösung. Manche Leute machen das, weil in Guangzhou, man darf ja als freier Mensch auch diese Plakate mieten.
Ich habe auch gelesen, dass Leute, wenn sie frisch verheiratet sind, auch ihr Foto dahin machen, ihr Hochzeitsfoto, und sagen, guck mal, wir haben geheiratet.
Hey, so wie damals in der Zeitung.
Ne? Ja, genau.
Sowas.
Genau. Nur jetzt in der U-Bahn.
Ja. Genau. Und was Neues, was ich auch gesehen habe, manchmal, zum Beispiel manche Hipster-Firmen, die machen auch Bewerbungsvideo. Ne? Deswegen, es gibt auch coole Leute, die selber einfach Bewerbungsvideo erstellen und manche rappen auch in ihrem Video, um sich vorzustellen.
Oh, da gab es in Deutschland auch mal eine Phase der Azubi-Raps, wo Azubis dann gerappt haben für die Firma, um neue Azubis zu kriegen oder zu zeigen, wie cool die Firma ist. Das war alles sehr cringe, würden die Leute sagen heutzutage. Also sehr peinlich. Aber wenn das coole Videos sind, wenn die rappen können, ist ja auch eine gute Eigenschaft, die ich vielleicht für einen Job brauche.
Ja, obwohl das ist total gegen Hip-Hop-Spirit. Na, wenn du da rappst und sagst, hey, ich kann 996 arbeiten. Das ist nicht Hip-Hop.
Ja, das stimmt. Genau, also auch ein Phänomen, Werbung für sich auf Plakaten in U-Bahn zu machen. Vielleicht ja auch was für dich, wenn du zuhörst, wenn du gerade einen Job suchst oder zeigen möchtest, dass du geheiratet hast. Oder was ich auch gelesen habe, wenn man eine Partnerin oder einen Partner sucht, kann man das da auch machen. Ist vielleicht auch ein neuer Weg. Dann haben wir vorhin schon über die Vollzeitkinder gesprochen. Das scheint auch ein Social-Media-Phänomen zu sein in China. Hashtag Fulltime-Children. Was verbirgt sich denn dahinter?
Also ich finde, viele sagen, China ist wie Japan vor 20 Jahren. So ein Phänomen gibt es in Japan auch schon seit Jahrzehnten. Also ich glaube, das nennt man Yuzhaizu, Otaku oder sowas. Die Leute, die bleiben nur zu Hause, die kommen nie raus, die arbeiten nicht, die zocken nur oder die gucken Comics und sowas, ne? In China gibt es auch solche Leute, die arbeiten einfach nicht mehr. Also ich denke, das hat in China immer so angefangen, dass man erstmal sagt, in China gibt es zahlreiche Prüfungen. Entweder kannst du die Prüfung ablegen, um Beamter zu werden, oder du kannst die Prüfung ablegen, um ins System zu gehen, oder du kannst die Prüfung ablegen, um eine Ingenieurqualifikation zu bekommen, was du ablegen kannst, um Geld zu verdienen. Deswegen, es gibt so viele Prüfungen, die du machen kannst, und viele Leute, die haben erstmal gesagt, ich habe keinen Job, und dann das erste Jahr, ich bereite mich vor auf diese Masterprüfung, um Masterstudium zu bekommen. Und ein Jahr hat nicht geklappt und hat man noch zweites Jahr gebraucht, nicht geklappt, dann sagt man, okay, ich gebe hier auf, ich mache die Prüfung, um Beamter zu werden. Und 2 Jahre werden 5 Jahre. Und dann irgendwann, du wirst nie wieder arbeiten. Und dann, die Eltern haben durch den Jahren auch schon akzeptiert, dich zu finanzieren. Und dann ist das so. Ja.
Ich habe das auch so verstanden, dass es wir vielleicht da in 2 Kategorien denken müssen. Also dieses Phänomen aus Japan, ich habe den Namen jetzt nicht präsent, hat auch was mit zu tun, dass Leute sich einschließen zu Hause, weil sie mit der Außenwelt nicht mehr Kontakt haben wollen. Das ist dann bedingt durch Krankheiten, Depressionen, Phobien, was auch immer. Und das andere ist, so wie ich das hier verstanden habe, dass sie sagen, okay, entweder aus so einer Lethargie heraus oder ich habe gar keine Chance auf dem Jobmarkt, ich helfe jetzt meinen Eltern zu Hause, putze, kümmere mich um den Haushalt und dann kriege ich dafür kostenlos Essen, Unterkunft und sie geben mir vielleicht ein bisschen Taschengeld. Also dass es so zwei Kategorien da gibt. Wir haben das ja auch, ich meine, in Portugal ist das gerade so und in Italien auch und auch in Großbritannien, dass die Wohnungspreise so teuer sind, dass sie sich gar keine Wohnung mehr leisten können, auch wenn sie vielleicht arbeiten und deswegen wieder zu Hause wohnen, weil es geht gar nicht an, das zu kompensieren. Also das ist vielleicht so, so habe ich es verstanden, zwei Wege sind, einerseits leider krankheitsbedingt und das andere eher ökonomisch bedingt.
Also vielleicht mein Vorurteil, ich finde die Vollzeitkinder, was die sagen, dass die ihre Eltern unterstützen.
Tun sie ja wahrscheinlich nicht großartig.
Genau, das ist eher so, sie wollen das rechtfertigen. Also mein Cousine selber, ich habe dieses Beispiel, ich finde, sie ist eher in die Richtung Otaku, weil sie war so, wie was ich gesagt habe. Sie hat ein Jahr die Vorbereitung für Masterprüfung gemacht und ein oder sogar zwei Jahre. Und dann hat sie noch zwei Jahre Vorbereitung für IELTS-Prüfung gemacht, um dann ins Ausland zu studieren.
Das ist eine Englischprüfung, ne?
Genau. Ja. Aber das Ding ist, um sowas zu machen, viel ist von den Eltern gewünscht. Also von meiner Cousine, das ist so, mein Onkel wollte, dass sie eine Master macht. Und dann mein Onkel wollte, dass sie ins Ausland studiert. Deswegen, das ist von Eltern, man sagt, hey, du machst das, ich finanziere dich, mach dir keine Sorge, fokussiere dich auf die Prüfung. Und dann, als wir meinen Onkel besucht haben, meine Cousine ist nie rausgekommen. Sie war in ihr Zimmer ganze Zeit und sie hat telefoniert, gelacht und geschrien mit ihren Freunden. Und mein Onkel hat gesagt, ja, sie hat viel Stress, also oder sie muss sich vorbereiten, sie muss lernen. Wir haben dafür Verständnis. Drei Jahre nicht zu arbeiten und zu Hause bleiben, sich auf eine Prüfung zu fokussieren, das ist ja stressig, das ist ja anstrengend. Also Vollzeitkinder, das klingt, das ist ja weniger schön, als was klingt.
Ja. Ja. Und so wie du das beschreibst, hat es ja dann nochmal eine dritte Ausprägung. Also ich erfülle die Wünsche meiner Eltern, weil die das wollen und komme da vielleicht an meine Grenzen oder mach's mir bequem, was auch immer es ist. Also das ist ja auch sehr individuell. Aber Vollzeitkinder meint dann auch ein weiteres Phänomen dieser Jugendarbeitslosigkeit.
Ja, aber ich glaube, die zählen auch nicht mehr als arbeitslos, weil die nicht aktiv suchen.
Ja. Okay, dann das Letzte, was ich noch gesehen habe, das war in einem Beitrag vom ZDF. Und auf den ersten Moment klingt das ein bisschen lustig, aber es zeigt, finde ich, dann auch die Verzweiflung dieser Generation, weil in diesem Beitrag wurde genannt, dass die Eintrittskarten für Tempel im Vergleich zum Vorjahr sich verdreifacht haben von der Anzahl. Also 2024 werden dreimal mehr Eintrittskarten für Tempel verkauft in China als noch im letzten Jahr. Und in diesem Beitrag wurde halt gezeigt, dass die jungen Menschen beten für bessere Bedingungen oder bessere Jobschancen. Ist das auch ein Phänomen, was man gerade merkt?
Also ich persönlich merke das nicht, aber ich kann das glauben, weil irgendwann, wenn du merkst, dass du sehr wenig Kraft hast, du wendest dich an eine höhere Macht.
Ja, genau. Also am Ende nicht so schönes Thema, aber ich finde, wir haben ganz viel hier gelernt über die chinesische Kultur, über verschiedene Facetten. Schöne Metaphern, wie ich finde. Also die chinesische Sprache bietet da sehr viel. Ich hoffe, euch ging das auch so. Und wenn dir Süß-Sauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter. Hinterlasse uns auch gerne positive Bewertungen für unseren Podcast, da wo du ihn gerade hörst. Und ausführliche Infos zu dieser Folge findest du wie immer in der Beschreibung dieser Folge und guck doch auch mal auf unserer Webseite, unserem China-Blog vorbei. Da gibt's noch mehr spannende Dinge, die du erfahren kannst. Eine neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yang und sage 再见.